Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen oder bonjour, Big G.
Bonjour.
Und bonjour, Leute zu Hause beim Zuhören. Von wo broadcastest du heute? Wo bist du heute?
Ich broadcaste live aus Toulouse. Ich bin gestern Abend angekommen, eben gerade schon mal in der Stadt rumgelaufen, habe auch, glaube ich, einen Toulouse-Spieler gesehen. Zumindest sah der so aus, aber ich wollte ihn dann auch nicht ansprechen. Der sah recht genervt aus. Gestern Abend angekommen, 8:45, also Viertelstunde vor Anpfiff, vor dem Frankreich-Spiel, direkt in die nächste Kneipe gegangen, die letzte Kaschemme. Alle Leute in dem Laden sind die neuen Freunde von mir. Alle mich abgefeiert, der Bartender mir auch einen ausgegeben. Konnten nicht glauben, dass ein Deutscher in Toulouse in der Kneipe sitzt und Rugby schaut. Das war ganz cool. Und das Spiel, darauf gehen wir gleich noch ein, hat dazu beigetragen, dass die Stimmung auch Bombe war.
Cool,
freut mich. Heute ist Freitag. Morgen wollte ich eigentlich ursprünglich nach Nizza fahren für Wales-Portugal. Ist aber viel zu weit weg und ich glaube, das Spiel ist auch schrottig. Ich habe halt komplett die Distanzen unterschätzt in dem Land, auch wie lange man hier braucht von A nach B.
Ja.
Deswegen habe ich mir noch ein billiges Samoa-Chile-Ticket ergattert für 30 oder 35 Euro. Das, was wiederum in Bordeaux am Samstag ist. Das heißt, ich bleibe hier im Hotel bzw. im Airbnb und fahre dann morgen am Samstag kurz nach Bordeaux und dann halt wieder zurück. Weil ich glaube, ich auch Samoa-Chile wird hoffentlich das bessere Spiel sein als Wales-Portugal.
Ja, und kann ich mir auch vorstellen. Hast du die Tickets dann zur Verfügung gestellt oder jetzt?
Ja, auch schon verkauft.
Also, sehr gut.
Aber es gab, also für Wales-Portugal, man kann ja im Resale sehen, wie viele Tickets auf dem Markt sind. Da stand ja irgendwie 200 Tickets verfügbar. Ich dachte nicht, dass ich die nochmal loswerde, aber gestern und vorgestern wieder reingestellt und heute kam die Nachricht, dass die Tickets verkauft sind.
Top.
Aber man muss aufpassen, weil 24 Stunden vorher wird es geblockt. Also man kann nicht.
Ja. Und man kriegt erst das Geld in 2 Monaten
oder so auch. Wenn das überhaupt jemals ankommt.
Oder überhaupt.
Ja. Das weiß ich nicht. Und Sonntag dann Australien, Fidji in Saint-Étienne. Das,
ja, das wird ein Kracher.
Dazu das wird hoffentlich halt das.
Gleich.
Genau.
Wir müssen halt vielleicht einfach so 1-2 Wörter zu Frankreich-Uruguay, obwohl es jetzt eher so das Preview-Podcast ist, natürlich fürs Wochenende. Aber indem das wir halt heute Freitag aufnehmen, wie war es für dich, das Spiel? Hast du damit gerechnet überhaupt?
Wir können ja mal in die Predictor-Apps nochmal reingucken, wo es übrigens beim Fantasy auch Probleme gab. Die Leute aus Frankreich haben nicht richtig gezählt. Ich habe, glaube ich, 52 plus für Uruguay getippt und ich glaube, du warst auch so in dem 40er-Bereich. Ja, ja. Und sind wir mal ehrlich, auch wenn Frankreich mit einer B11 aufläuft und Uruguay auch Fidji letzte Weltmeisterschaft geschlagen hat, trotzdem dachte jeder, also wer mir erzählt, dass er vorher damit gerechnet hat, dass das so ein enges Spiel wird, bis vielleicht auf das Ende, glaube, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich hätte das niemals gedacht. Niemals.
Ja, ja, war auf jeden Fall spannend. Ein paar Entscheidungen, wo wir vielleicht nicht so in die Tiefe halt reingehen, aber ein paar Entscheidungen waren strittig, sag ich mal, ein paar Szenen. Und letzten Endes glaube ich wahrscheinlich, dass Frankreich einfach nicht mit dieser körperliche Stärke von Uruguay gerechnet hat, weil tatsächlich wirklich in den Paketen oder in dem offenen und wirklichen Kontaktpunkten war Uruguay sehr stark und tatsächlich war zu deren Ungünsten nur ein paar Handling-Fehler manchmal, also ein bisschen so Spielübersicht hat so 1-2 Mal, aber ich glaube, wenn Fiji vielleicht jetzt, sag ich mal, ein bisschen mehr Erfahrung gehabt hätten es bis ganz zum Schluss noch enger halten können, weil Frankreich war echt, irgendwie ein bisschen stand unter Schock, kurzzeitig hätte ich gesagt.
Uruguay, ne? Du hast, glaube ich, eben Fiji gesagt.
Ach so.
Ich glaube, also ich kann nicht an einer Sache festmachen, woran es wirklich gelegen hat, aber Frankreich schien mir insgesamt ein bisschen disorganisiert zu sein. Also irgendwie haben die Leute alle versucht, in Einzelaktionen was zu erreichen. Und das hat sich über weite Teile zwischen der 20. und 70. Minute, hatte ich das Gefühl, also der Anfang war ganz gut von Frankreich, das Ende auch, aber dazwischen hatte ich das halt das Gefühl, alle Leute probieren mal ein bisschen was, die Abstimmungen haben voll nicht gepasst, die Laufwege haben nicht gepasst, das Timing hat überhaupt nicht gepasst und wie du sagst, die Urus, sage ich mal so, die haben richtig Gas gegeben. Die Neuen, Der ist halt, der spielt bei Castres Olympique, glaube ich. Einige sagen, das ist der nächstbeste Scrum Half nach Antoine Dupont in der Top 14. Der hat richtig Gas gegeben. Der war richtig griffig und bissig qu oder quirky. Weiß nicht, wie man das sagt, übersetzt.
Ist das
Den fand ich halt.
Französisch? Hast du jetzt Französisch gelernt in Frankreich? Ja,
Petit
ich ein Quirky.
peu. Ich habe eben auch wieder Frau Französisch Baguette bestellt im Laden. Hat keiner
Okay, aber
verstanden.
Baguette heißt auf Französisch auch Baguette, das ist der
Ja,
Vorteil.
aber un baguette, was? Poulon, Poule, egal. Also Uruguay, super physisch gewesen, recht fit gewesen, hatte ich das Gefühl. Im Scrum Probleme gehabt, Lineouts einige Probleme gehabt. Penalty Count war ausgeglichen. Ben O'Keefe war auf gar keinen Fall, bis auf eine Situation, da reden wir gleich nochmal drüber. Ben O'Keefe hat eigentlich sehr gut gerefft und hat auch immer für die angreifende Mannschaft den Vorteil gesehen und es laufen lassen. Ich glaube, die Penalties sind 16 zu 18. Also man kann halt nicht sagen, dass der irgendwie heimvorteilmäßig beeinflusst worden wäre. Ist zumindest meine Meinung. Aber Uruguay hat halt drei, vier Sachen in entscheidenden Situationen falsch gemacht. Einmal ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen, wann man hätte passen sollen, anstatt zu kicken. Dann, ich meine, dieser katastrophale Versuch, als, weiß nicht, irgendwo zwischen der 22 und der 50, der Ball kommt zum Pott, der Forward braucht 3 Sekunden zu entscheiden, passt dann hinten den Backdoor-Pass zu 10 oder zu 9 und will die 10 oder 9 kicken und kickt halt in den eigenen Mann rein. Und da ist dann, glaube ich, der Versuch gefallen, was dann gleich der Gegenversuch war zu dem Versuch von Uruguay vorher. Und wenn du halt nicht viele Chancen hast, ich glaube, das ist halt die mangelnde Erfahrung. Wenn du halt nicht viele Chancen hast, dann wird es halt schwierig. Aber ich denke, Uruguay hätte das Ding auch gewinnen können. Also.
Ja, also es war wirklich, ja, wie du auch sagst, so also ein, zwei Momenten, vielleicht einfach den falschen Pass oder Auswahlmöglichkeit sozusagen. Das ist einfach schwierig. Also man muss einfach so, da, man darf echt nicht unterschätzen, dass da viele Leute im Stadion waren. Die waren halt, standen auch so unter Druck und dann haben ja, vielleicht wurden ja halt so leicht nervös, vielleicht so teilweise im Uruguay. Aber letzten Endes, genau, wie du halt schon gesagt hast, man hat gesehen bei Frankreich eher viel Einzelfehler, irgendwie so diese Abstimmung in der Verteidigung oder in der Angriff. Beziehungsweise fand manchmal, dass der Angriff okay war, teilweise. Aber manchmal einfach so grundsätzlich, wo man gesehen hat, okay, das passt halt nicht, hat nicht jemand, der so, ja, normalerweise der Kapitän oder jemand so sagt, ey Jungs, chill mal in Basis. Kommt mal runter, vergiss, was jetzt passiert ist, fangen wir halt neu an, sondern haben dich noch tiefer in deren eigenen Grab so ein bisschen gebuddelt. Und da fand ich, dass es einfach gefehlt hat, da jemand, der einfach so mit ein bisschen mehr Erfahrung reinkommt und sagt: Alles klar, ganz langsam, Jungs, wir sind Frankreich, eins der besten Mannschaften der Welt. Uruguay ist nichts mit uns zu vergleichen. Lass uns einfach ein bisschen simpler spielen. Lass uns nicht so die crazy Offloads machen. Lass uns nicht so die Bälle einfach wegschmeißen, sondern lass einfach ganz banal, ganz stupide halt unser Spiel durchsetzen. Und Uruguay wird halt nicht mit unserer Überlegenheit klarkommen können. Stattdessen haben die so ein offenes Spiel gestartet, wo dann es einfach 50-50 für beide Mannschaften, wer da rauskommt. Und letzten Endes haben wir jetzt schon zweimal erwähnt, aber diese gelbe Karte, rote Karte Szene ist wahrscheinlich irgendwas, was der Balance für die 10 Minuten beziehungsweise für noch länger hätte entscheiden können. Und
Denkst du, das
ja,
war eine rote Karte?
ich weiß nicht, also der hat gesagt, dass es halt der Mitigation gab,
Mitigation,
dass
Body Height Lowered.
Der andere Tackler halt auch mit und involviert war. Und das würde ich halt sagen, dass das stimmt, dass der andere Tackling hat schon das Position des Spieles geändert. Für mich fand ich halt wieder schwierig und das vielleicht hake ich einfach auf denselben Punkt halt immer wieder rum, ob das Mitigation stattfinden kann, wenn vorher das Tackling vielleicht eh nicht legal war. So ein bisschen die Frage, setzt er zum Tackling überhaupt an oder knallt er einfach eher so mit dem Schulter hat so rein? Also ist wahrscheinlich relativ fine margins, würde ich halt sagen. Aber ich bin mir halt nicht so 100% sicher, ob er wirklich zum Tackling hat ansetzt oder einfach sein Körpergewicht mit seinem Schulter und Arm hat da reinknallen will. Und deshalb, wenn das so interpretiert wäre, dann wäre es egal, dass es in Anführungszeichen Mitigation gibt, weil das kann halt nicht mit einberechnet werden, so wie wir halt jetzt gelernt haben. Ich glaube, irgendwie ist, ich weiß halt nicht, ich glaube, gelb ist in der Balance wahrscheinlich schon das Richtige.
Also ich hätte mir, also das hört jetzt blöd an, aber ich hätte mir nicht gewünscht, dass es rot ist, aber natürlich, weil ich wollte, dass Uruguay gewinnt, hätte es auch rot sein können, aber ich bin sehr happy, dass es in Anführungszeichen nur gelb geworden ist. Für mich geht es auch okay. Wir sprechen vielleicht noch über Karten nochmal wann anders. Ich will auch nicht, dass das die ganze WM überlagert. Es gibt halt einige, die reden nur schon die ganze Zeit darüber. Ich denke, es war trotzdem noch ein Top-Spiel.
Ja.
Und eigentlich die vielstrittige Szene ist der nicht gegeben, meiner Meinung nach, der nicht gegebene Versuch für Uruguay. Also das Crossing, ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeschaut, aber gestern lief die Wiederholung ja sehr oft, mehrmals. Und ich denke nicht, dass der französische Spieler irgendeine Chance gehabt hätte, also nicht mal ansatzweise, vielleicht 1% oder so, noch den Angreifer aus Uruguay zu erreichen.
Das Komische ist, das hat einfach gefehlt, meiner Meinung nach, also an der mangelnde englische Fähigkeiten von einem Kapitän, obwohl am Ende nach dem Spiel fand ich sein Englisch sehr gut. In dem Moment hat man gesehen, dass er versucht hat, Ben O'Keefe zu sagen, ey, aber dass ich nach dem Ball gepasst wird, in den Mann reinlaufe, ist der Move. Also das versucht er ihn zu sagen. Und das lernt man eigentlich, wenn so Hintermannschafts-Laufwege hat, macht. Dass dein Laufweg von diesen hart nach innen kommende sozusagen, ja, obwohl das ist halt so strittig, ob er dann auf der Innenseite oder Außenseite war, dass es, warum Ben O'Keefe dann da nicht weiter mit sich reden lassen hatte. Aber eigentlich ist es halt quasi, dass der ein Spieler, der diesen Front-Door-Option ist und Back-Door-Option ist, also der Front-Door-Option läuft halt weiter, trotz dass der Ball hinter ihn gepasst wird und blockiert das driftende Verteidigung. Zum einen das, zum anderen die Franzosen wären eh nicht reingekommen, aber ich glaube, das hat so das Ding, dass man, das kann man halt nicht dann als Grundlage hat nehmen, aber man hat ja gemerkt, dass er, der Kapitän von Uruguay versucht hatte zu sagen, hey, aber der Move ist darauf basiert, dass ich in ihn reinlaufe, also das ist das Konzept dahinter und das ist ein ganz Standard-Ding. Wie gesagt, das Einzige, wo O'Keefe gesagt hat, ist halt, wo sein Laufweg ihn dann gebracht hat, eher so auf der Außenseite, dass er hindert, dass er komplett rüberkommt. Das sind so Millimeterentscheidungen, aber man kann auch streiten, dieser Makalu-Versuch beziehungsweise Sinne-Versuch fand ich auch super schwierig. Tatsächlich.
Der nicht gegeben wurde.
Ja, wo er halt wirklich durch den Rock hat geht und dann wirklich man sieht, dass er einfach so mit dem Ball, also beim es gab einen Winkel, wo man sieht, dass er auf jeden Fall so fußballmäßig den Ball versucht zu kontrollieren, so ein bisschen. Das ist das Einzige, wo dann die Eindeutung war, so, naja, er weiß schon, was er tut, weil sonst vorher dachte er, cleant halt weiter und läuft einfach weiter und der Ball wird halt dadurch rausgetreten, also in dem Sinne unabsichtlich sozusagen.
Ja, aber ob unabsichtlich oder absichtlich ist ja eigentlich egal, oder?
Na, so wenn der Ball einfach offen liegt, kann man...
Na, das ist, also das ist die Frage, war das Ruck vorbei oder nicht? Also ich meine, er geht ja rein. Ja,
das
rein. Ist
so das Ding, wie er cleant hat an die... Das ist das, was ich meinte, es cleant er cleant so weit vorbei, dass der genau. Ball einfach offen ist und dann es kommt gegen sein Bein, das ist ja...
Aber er ist ja noch verbunden mit dem Spieler aus Uruguay. Also ist das... Also ich meine, der Spieler am Boden ist ja eigentlich raus. Und das Ruck entsteht ja dadurch, dass halt zwei Spieler sich binden und diese Bindung, also ja, der Ball und das ganze Ruck hat sich verlagert, 2 Meter in Richtung der Uruguayer, aber die sind technisch gesehen ja noch gebunden und das Ruck ist nicht vorbei.
Ja, ich also, weiß
nicht. Dann ja, könnte man halt argumentieren, dass er mit den, ob absichtlich oder unabsichtlich, mindestens 2-mal den Ball mit den Füßen berührt hat, aber ich habe es, wie gesagt, nicht nochmal im Replay gesehen und gestern hatte ich auch schon ein paar Bier-Intos. Ich war auch damit froh, dass es nicht gegeben wurde.
Es war auf jeden Fall eine echte, enge Szene. Das kann man so, also klar kann man halt, am Ende war es wahrscheinlich so im Groben richtige Entscheidung, aber das sind wirklich so 2 Sachen, wo wir gesagt haben, da war ja O'Keefe auf jeden Fall, da hat er auf jeden Fall sein Gehalt verdient an dem Tag.
Ja, das auf jeden Fall.
Hat auf jeden Fall einiges zu tun da und das sind echt wirklich, wirklich so Sachen, die man echt super selten hat, sieht. Und ja, der muss halt wirklich in seinen und sein Gehirn auf das ganze Training, was er hat, macht, dass Schiedsrichter reingehen und sagen, okay, verstehe. Und Ben Whitehouse zeigt ihn das halt nochmal. Aber letzten Endes, dass er halt so sagt, das sind halt strittige Szenen. Ich glaube, er hat beide richtig gepfiffen, aber das sind echt, ich will nicht sagen Millimeter, aber es sind echt enge Entscheidungen. Genau. Aber ich glaube im Großen und Ganzen alles richtig und genau.
Ja, es war auch, was ich, also ich hatte, vielleicht auch, weil ich in der Kneipe saß, aber es waren 15 und 16 Penalties, also zusammen 31 Penalties. Ich hatte aber während des Spiels gar nicht so das Gefühl, dass man das merkt, dass es so viele Penalties sind.
Also also man hat schon gesehen, dass es irgendwie dadurch das Spielfluss, also ich habe die erste Halbzeit dann der Tram nach dem Training geschaut, auf dem Weg so. Und man hat gesehen, dass der Flow des Spiels oft schon unterbrochen war. Und der zweite Halbzeit war auch schon ähnlich, entweder Freitritt oder Straftritt. Und es kam oft so durch so Fehler beim Gedränge oder Gassen und so. Es war manchmal sehr unsauber. Und dadurch sind einige Penalties schon entstanden. Okay.
Ja, ich hatte wahrscheinlich ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Dadurch.
Also du könntest schon wieder das Screen halt nicht sehen, weil du eigentlich eine Brille tragen sollst und 17 BF getroffen hattest.
Ja, kurz noch zwei Sachen.
Letzte Punkte bei den Spielen, sonst haben wir sehr viel verwendet in einem Preview-Podcast
bei dir. Ja. Hannibal Williams hat noch getweetet oder bei Instagram rausgehauen, dass er 2017 auch gerne den Ref gehabt hätte. Wer sich erinnert, ist, glaube ich, die British and Irish Lions Tour, wo Hannibal auch mit dem Ellbogen ähnlicher Tackle reingeht. Aber ich glaube, der Tackle an sich war trotzdem anders als der Tackle jetzt von den Franzosen. Und auch nochmal Credit zu Ben O'Keefe, weil er das Scrum gut gerefft hat. Oftmals passiert es so, dass wenn ein Team schon so 4-5 Scrum-Penalties hintereinander bekommt, dass der Ref dann immer auf der Seite von unterbewusst, wahrscheinlich auch unterbewusst auf der Seite von diesem Team ist. Aber ich hatte halt das Gefühl, er hat jedes Scrum wieder reset sozusagen in seinen Kopf gesetzt und auch den aus Uruguay den Leuten auch Scrum-Penalties gegeben, wenn sie es verdient haben. Wenn zum Beispiel der Ellbogen oder der Franzose als erstes zu Boden gegangen ist. Weil jedes Scrum kann auch mal wieder unterschiedlich sein. Und ich dachte, mit der Auswechslung von ein paar Spielern von Uruguay wurde es halt auch besser. Das Scrum, hatte ich das Gefühl. Ja gut,
let's go.
Pause. Pause machen?
Also Preview-Podcast und die erste Hälfte davon eigentlich nur über ein Spiel. Alles klar,
weil
dann bis gleich in Teil 2, wenn wir wirklich hoffentlich 5 Minuten dazu erwähnen können, was jetzt noch ansteht. Bis gleich bei Vorpass.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zurück, welcome back, bienvenue zu Preview-Podcast und eigentlich jetzt werden wir noch weiter Review von einem Spiel machen.
Also warum sind die Uruguays so gut geworden hinter Argentinien?
Weil die professionelle Strukturen jetzt aufgebaut haben, nachdem die Geld also finanziert bekommen, dadurch, dass sie bei der Weltmeisterschaft waren, kriegt man sozusagen Geld dafür und das haben die in Strukturen und so quasi professionelle Stützpunkte hat.
Ich glaube, weniger registrierte Spieler als in Deutschland, weniger registrierte Teams, aber es ist jetzt die dritte WM-Teilnahme. Man spielt dieses komische Super Rugby Americas aus, was halt die letzten zwei Jahre das Team Uruguay gewonnen hat, plus dann noch die Spieler, die, wie gesagt, wie die Neuen, der in der Top 14 spielt. Das macht halt, dann kommt man halt wieder dazu, es ist ein Mix aus Leuten, die im Ausland spielen auf einem hohen Niveau und zu Hause hast du eine eigene Competition, die auch höher ist als dein nationaler Wettbewerb. Also da wird ja mit Argentinien, Brasilien und so weiter und so fort mit 6-7 Teams die Super Rugby Americas seit 3 Jahren aus. Das ist das, was halt auch noch. Gut. Jetzt kommen wir.
Bis bald wieder bei Vorpass.
Jetzt kommen wir zu.
Machen wir am Montag dann Preview von dem Review oder Review von dem.
Mann, Alter, ey, du bist so deutsch. Also, Jetzt entspann dich doch mal und zieh mal deinen Finger aus dem Po raus. Also, heute Abend Neuseeland-Namibia.
Okay, let's go. Preview. Neuseeland-Namibia. Darüber wollen wir gar nichts sagen, weil ich meine, eindeutig. Boom. Geht 100-0 aus für Neuseeland. Next.
Samoa-Chile. Meinst du, das wird so eindeutig sein? Wahrscheinlich schon.
Wird auf jeden Fall eindeutig zum einen. Zum anderen werden halt viele Leute, die bei Neuseeland da spielen oder die Chance bekommen, zum Beispiel in der Kenzie und so, wollen unbedingt zeigen, dass sie in der Startfünf gehören. Mhm. Und dadurch wollen die halt auf jeden Fall deren Leistung zeigen und die Gelegenheit nehmen, wirklich in die Startfünf sind von Neuseeland zu kommen für die nächsten. Und they have a point, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall ist da eine Rechnung. Und Namibia, von den letzten Weltmeisterschaften, was da passiert ist, sind einige Punkte gefallen. Vielleicht wird es halt für eine Halbzeit eng, aber normalerweise hätte ich erwarten,
dass... Also ich denke auch nicht, dass es so wie Frankreich-Uruguay wird, kann ich mir nicht vorstellen bei dem Line-Up.
Und der Unterschied zum Namibia und Uruguay, weil du es vorhin erwähnt hattest, ist zum Beispiel, dass ganz oft beziehungsweise viel Kritik in Richtung Namibia geschickt wird, bezüglich was mit den Geldern hat passiert. Die sind eigentlich bei jeder WM dabei und schaffen es, hatten irgendwie so eine krassere Leistung abzuliefern. Mhm. Und letzten Endes ist es halt so, dass sie genau kritisiert werden, dass sie halt Veruntreuung des Geldes, ist wahrscheinlich falsch, aber irgendwie mit dem Geld umgehen.
Genau, Namibia hat zum Beispiel nicht so wie Uruguay Spiele, also die Spiele auf hohem klassischen Niveau. Also die haben weder einen nationalen Wettbewerb, wo viele Leute gut spielen, sondern spielen meistens in Südafrika mit. Und auch dieses Africa One Qualifier Tournament wird eigentlich immer wieder von Namibia gewonnen. Aber nicht, weil Namibia so gut ist, sondern weil die anderen wahrscheinlich so schlecht sind. Das heißt, eigentlich wird sich Südamerika noch weiterentwickeln als der afrikanische Kontinent, die Qualifier, die da spielen.
Ja. Und so, jetzt, was gibt es halt noch für Spiele dieses Wochenende? Namibia, Neuseeland, genug Zeit verbracht. Frankreich, Uruguay, Samoa, Chile am Samstag, 15 Uhr deutsche Zeit in Bordeaux. Da hast du dir sogar ein Ticket gegönnt.
Ich bin sehr gespannt. Chile hat teilweise gar nicht so schlecht gegen Japan gespielt. Der Fullback war ganz okay. Ich bin halt gespannt. Bei Samoa startet Christian Leliafano. Ich bin gespannt, also und Steven Latour an 8, also ehemaliger All Black, Michael Alatoa als Captain. Auf dem Papier sieht die Mannschaft viel stärker aus von Samoa. Lima Sopoaga ist auf der Bank als Nummer 22. Bin gespannt, ja, ob das so eindeutig wird. Ich glaube, die Buchmacher sehen Samoa, ich glaube, 1,02 ist die Quote, was also dafür spricht, dass... dass Chile ein krasser Außenseiter ist. Aber ich hoffe halt trotzdem auf so ein ähnliches Spiel wie Frankreich-Uruguay. Ich weiß nicht, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie Chile wirklich gewinnen kann, weil Samoa hat, glaube ich, auch Japan geschlagen. Ich meine, so über Kreuzvergleiche sind immer schwierig, aber die haben ja in dieser komischen Four Nations-Ding oder Pacific Nations Cup gespielt. Da war Japan nicht so gut. Und ich glaube, Samoa war besser. Ich glaube, Fiji, Samoa, dann Japan und Tonga oder so. Schwierig zu sagen. Es wird das erste Spiel von Samoa sein, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht ist es ein Vorteil, dass Chile halt schon ein Spiel gespielt hat. Ich bin gespannt. Ich werde da sein und mal schauen, wie die Stimmung im Stadion und für wen die Neutralen, weil ich glaube nicht, dass so viele Leute aus Chile und Samoa vor Ort sein werden. Mal sehen, wo die neutralen Zuschauer auf wessen Seite schlagen werden.
Mhm. Ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, was Samoa hat anbieten. Wir hatten ja gesehen in Warm-Up gegen Irland, auf jeden Fall, dass sie schöne Spielzüge liefern können. Im Grunde genommen haben die auf jeden Fall eine relativ stabile Mannschaft gehabt, mit ein, zwei, wie du halt schon erwähnt hast, Jungs quasi dann aus dem Ausland doch nochmal zurückgeholt. Und Chile hat auf jeden Fall sehr, sehr spannende Szenen gesetzt für das erste Wochenende. Genau, auf jeden Fall eine Leistung, dann das hat jetzt nochmal zu liefern. Samoa spielt auf jeden Fall sehr physisch. Genau, aber hat so jemand mit Leliafano, der vor 4 Jahren bei Australien gespielt hat, natürlich. Jemand, der auf jeden Fall die Fäden in der Hand halten kann und einige Jungs von der Bank zu bringen. 15 Uhr Startzeit. Wie ist das Wetter jetzt da gerade? Bei vorher, beziehungsweise letztes Wochenende bei, keine Ahnung, 34 Grad oder beziehungsweise 40 Grad in der Sonne, tagsüber 15 Uhr,
15.30 Uhr. Es sind nur noch so 26 Grad tagsüber, aber es ist trotzdem noch recht warm. Es ist nicht mehr so extrem wie letzte Woche am Ende, aber wird jetzt nicht, also trotzdem um 15 Uhr oder um 17.45 Uhr durch die Gegend rennen hier in Südfrankreich.
Ja.
Das ist immer noch tough. Mal gucken, wer die bessere Fitness hat, Disziplin, Lineouts, Game Management. Mal sehen, ob da die kleinen Sachen den Unterschied machen, ob die Scoreline, Margin. Ich hoffe, auf ein spannendes Spiel nicht da.
Wales, Portugal, da hast du gesagt, Da gibst du deine Karten hart ab. Wahrscheinlich einfach, weil es sehr eindeutig wird. Wales wechselt auf jeden Fall ordentlich durch in der Mannschaft.
Ja, genau. Front Row wird ordentlich gewechselt. Endcom startet an 10, Thomas Williams an 9. Rio Dyer startet an 11. Eine Ludus Resummit auch noch an 14. Lee Halfpenny kommt neu rein an 15. Ich glaube, der hat im letzten Spiel nicht gespielt, oder? Also ich glaube, Gatland will halt verschiedene Sachen. Ich meine, Portugal, man darf halt nicht vergessen, dass eigentlich Spanien qualifiziert wäre, ne? Und Portugal, glaube ich, nur nachgerückt ist. Genau. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da eine große Überraschung haben.
Ja, ich meine, hier ordentlich der Rückruf wechselt, aber Luis Jusamed, Faltau hat bleiben, hat noch im Start. Grundsätzlich hier aber trotzdem auch nochmal die Gelegenheit für den ein oder anderen Spieler, der vielleicht irgendwie so ein bisschen ran der 23 letzten Endes, sich doch mal durchzusetzen. Ich glaube, das könnte halt schon Beispiel ein Spiel sein für Rio Dyer Resummit. Armscombe spielt halt ein sehr offenes Spiel, auf jeden Fall, kann in Szene setzen. Und ich kann einfach gar nicht so antizipieren, was Portugal so jetzt halt mitbringt, beziehungsweise was für ein Stil die mit sich abbringen werden gegen Wales. Aber auf jeden Fall, ich meine, das ist halt quasi nur Faletau auf dem Sturm, hat da wirklich startet halt nochmal wieder. Glaube ich, dass er auf jeden Fall ordentlich, Kraft durchtanken mussten nach dem Fisi-Spiel, nach 200 oder 2000 Tackles gegen Fisi, glaube ich auf jeden Fall, dass es halt eine Herausforderung sein wird. Aber hier ist es wieder, dass der eine oder andere Gatland da zeigen will, hey, vielleicht gehört 23 oder Start für den Kanal, ist eine gute Gelegenheit. Von Portugal muss ich mal erstmal sehen, kann halt noch so wirklich gar kein Bild haben.
Irland Tonga, da werde ich wahrscheinlich eine Halbzeit verpassen, weil ich im Sitzen werde. Ich weiß nur noch nicht, welche Halbzeit, weil ich zurückfahren muss von Bordeaux nach Toulouse, was mich ein bisschen nervt, weil ich glaube, dass man Tonga nicht unterschätzen sollte. Zumindest physisch werden die vielleicht einige, vielleicht ein bisschen was zu bieten haben, obwohl ich trotzdem davon ausgehen, dass Irland gewinnt und da auf Irland setzen, oder?
Kannst du nicht Murray den Zug das Spiel schauen?
Ja, aber Internet ist hier auch genau Trottel wie Deutschland. Also Züge fahren fast auch unpünktlich, WLAN im Schrott, Mobile funktioniert auch so.
Ich werde es natürlich probieren. Baguette und Pano Chocolat läuft in Frankreich.
Ja, Baguette, nix. Vino, ne? Das geht alles.
Sagen Bonjour. Irland, wahrscheinlich so die Nachrichten, was aus Irland kommt, grundsätzlich ist einfach mehr oder weniger mit deren Start 15 nochmal starten. Außer vielleicht Murray, würde man sagen. Und dann natürlich vielleicht Sheen auf 2, aber das wäre wirklich so der Start 15 für die Top-Mannschaften. Und weiß ich nicht, auf jeden Fall hat Farrell das quasi, rechtfertigt ist falsch, aber einfach so unterstützt zu sagen, hey, wir wollen das unsere Gegner hat respektieren. Und ich glaube auch, dass sie da sehen, dass sie vielleicht noch nicht so eine perfekte, abgerundete Abstimmung in der Mannschaft haben und brauchen halt vielleicht nochmal für die 15 halt nochmal 60 Minuten zusammen. Auf der Bank hat natürlich ordentliche Leute reingebracht, die halt nicht involviert waren. Henshaw, Byrne, Casey, Baird, Bielem, Kilcoyne. Also so, von der Bank wurde auf jeden Fall, glaube ich mal, wenn es das Spiel nach 60 Minuten oder nach 15 Minuten irgendwie entschieden ist, dann glaube ich mal, dass Fahr relativ schnell wird, die Bank reinzusetzen. Dass sie besonders die erste Reihe so die Füße hochlegen können. Ich glaube, dass viele Leute prognostizieren, dass Tonga hart stark sein wird. Aber vieles ist darauf so ein bisschen angelegt, dass sie halt jetzt so krasse Hintermannschaftsleute erst reingebracht haben. Mit Pietau und mit Aki und Feketoa zum Beispiel. Aber ich glaube halt, wenn die halt nicht so eine Parität oder einen Ausgleich finden in der Sturm, also das ist wirklich der Startsturm von Irland, dass es fast egal ist, wen du in der Hintermannschaft hast. Natürlich werden die halt krasse Sachen halt machen können, aber ich glaube jetzt, indem jetzt Fahrer relativ eindeutig gezeigt hast, okay, das ist meine Startfünfzehn, dann werden die das auf jeden Fall als Test sehen, als quasi das steigert sich von Rumänien zu Tonga zu Südafrika sozusagen Woche auf Woche und werden halt alles darauf geben, dass sie wirklich diese Probleme in der Gasse oder Ränge halt noch fixen können. Und dann bin ich mir halt nicht so sicher, ob Tonga im Sturm halt mithalten kann. Also eigentlich nicht tatsächlich. Und dann werden halt die Gelegenheiten, also vielleicht kann ich das falsch sehen, aber die Gelegenheit für die Hintermannschaftsleute vielleicht weniger sein, wenn die halt einzelne Aktionen haben können, natürlich. Aber ja, Normalerweise in Rugby sagt man, dass der Sturm gewinnt das Spiel und die Hintermannschaft entscheidet, wie der quasi Abstand ist letzten Endes. Und ich glaube, wenn Tonga nicht wirklich höchst konzentriert ist im Sturm oder in den Standards, dann sehe ich halt da, dass Irland überlegen ist.
Lineout, Scrum, Disziplin. Ich meine, also wenn man die Startacht der Stürmer durchgeht, einige Neuseeland auch U20-Spieler dabei, viele spielen in Frankreich, aber dann kommen wir wieder auch dazu, dass die halt matchmäßig nicht so oft zu spielen haben, einfach und auch gute Matches gespielt haben. Also es war halt wieder dieser Pacific Nations Cup, aber ich glaube nicht, dass da auch alle runtergeführt, weil der Großteil oder viele auch neben Australien, Neuseeland dann auch. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie du sagst, ob die Hintermannschaft wirklich klicken kann. Danke. Aber du hast keine Bedenken als ihre, oder?
Ich hätte mehr Bedenken, in Anführungszeichen, wenn wir halt nicht hier mit einem kompletten 15 starten können, aber wenn die 15 von Tonga, also wenn die 15 von Irland nicht Tonga eindeutig schlagen kann, dann soll Irland gar nicht bei der Weltmeisterschaft.
Also man läuft auf jeden Fall nicht mit irgendeiner B-Mannschaft auf, wie das vielleicht Frankreich genannt, ne? Sondern nimmt da viel ernst. Ja, dann sonntags.
Das ist auf jeden Fall Samstag, genau. Also 15 Uhr, 17.45 Uhr und 21 Uhr hier auf jeden Fall die Zeiten. Und Sonntag South Africa, Romania. Also Südafrika hat 4 Gedränge gehabt in der 23 gestellt. Und die große Nachrichten, was aus Südafrika kam, kommt, ist eher so, dass Malcolm Marx jetzt aus dem Turnier rausfliegt.
Sehr schade. Und
das sind Positionen, wo wir relativ dünn besetzt sind, weil die eigentlich nur 2 Hakler mit im Kader hatten. Und wenn er rausfliegt, haben wir auch so ein bisschen Spaßeshalber gesagt, dass Pollard jetzt als Hakler nominiert wird. Aber ich glaube, die werden dann müssen jetzt schon ein identifizierter Hakler nachnominieren. Obwohl jetzt Pollard, habe ich gelesen, heute irgendwie bei Leicester irgendwie auf der Bank sitzt.
Ja, das kann sein, aber wie das dann genau ablaufen wird, wie da die Prozesse sind, das ist mir auch more news to come. Aber Rumänien zeichnet sich schon ab, dass es sehr schwer wird und die Gruppe sie auch wirklich die Arschkarte gezogen haben. Also nach Südafrika kommt dann auch nochmal Schottland. Ne? Das Fünfter in der Welt, vielleicht nicht die beste zweite Halbzeit gegen Südafrika gehabt, aber ja, die armen Rumänen tun mir etwas leid. Die immerhin, wenn man sich die Historie anguckt, in den 70ern halt oder bis in die 90er hinein super stark waren. Super viele gute Spieler hatten, gute Spiele gespielt haben und dann ist irgendwann gecrashed, also das Potenzial nicht genutzt.
Wird auf jeden Fall eindeutig. Also Rumänien wird auf jeden Fall ziemlich platt sein nach dem Spiel letzte Wochenende, denke ich mal. Genau, du sagst, es hat noch relativ warm ist. Bordeaux hat dann, genau, wird halt, glaube ich, mal relativ eindeutig. Lass uns dann lieber über Australien und Fiji sprechen. Hast du zufällig auch dafür Karten?
Ja, dafür habe ich Karten.
Mein Gott, du reist nur rum, ey. Du bist nur
Bam. Aber eine recht schlechte Karte. Ich habe mir das Stadtpaket Saint-Étienne mal gekauft am Anfang für 30 Euro Ticket. Also ich habe auch noch mehr Saint-Étienne-Karten, aber auch nur Einzelkarten. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich doch noch hier bleiben kann und das Spiel sehen kann. Vor allem nach dem Wales-Fidschi-Spiel. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel und ich hoffe, weil jetzt erwarten sich alle eigentlich, dass das Spiel Wochenendes wird. Würde ich fast sagen. Ich weiß, weil England, Japan, vielleicht 2019 ist das schon beide Mannschaften auf dem mehr absteigenden Ast. Vielleicht wird das auch ein krass gutes Spiel. Australien hat aber schon ihre Mannschaft draußen. Fast ähnlich, bis auf das an 9 startet Nick White, weil Tate McDermott, glaube ich, eine leichte Gehirnerschütterung hatte. An 12 und 13 standen wieder Karevi und Pitea. Ben Donaldson an 15 wieder, der eigentlich nur Utility-Spieler war, ne? Und jetzt anscheinend in der Start 15 drin ist. Ich glaube, James Slipper an 3 ersetzt Daniele Tupo, weil der Calf-Injury oder irgendwas im Training kurz. Also man nimmt Fiji auf jeden Fall ernst. Und ich weiß aber noch, Fiji wird ähnlich starten, wahrscheinlich wie gegen Wales, hat einen Tag weniger Recovery. Das muss man mal sagen, weil Australien am Samstag gespielt hat, Fiji am Sonntag. Und das kann vielleicht auch noch spät abends. Ne? Das ist halt ein Tag mehr Recovery. Da war noch die richtig krasse Hitzewelle in Australien. Ich bin gespannt. Ne? Also was haben wir gelernt aus dem Wales-Spiel von Fiji? Du hast gesagt, 10, 12, 13, Verteidigungsachse, Abstimmung.
Aber das ist halt so tatsächlich, wenn ich halt jetzt Australien hier untersuchen würde, und jetzt für Fiji die Aufgabe machen müsste, würde ich ja dadurch so eine Schwäche sehen, dort auch. Es sind zwar krasse Leute einzeln, also mit Gordon, Corbetti, Karevi, Pattaya, Aber ich glaube halt quasi die Abstimmung quasi in der Verteidigung dort, besonders zwischen 10, 12, 13, glaube ich dort, außer dass sie irgendwas anders machen, also Carter Gordon ist auf jeden Fall, wurde hat getargetet von Frankreich zum Beispiel. Und Partey ist für mich keine Innenspieler und kann oftmals wirklich in der Verteidigung ja, Aussetzer hat zu haben. Deshalb glaube ich mal, dass da Platz ist. Und der Fix für Fiji wäre wirklich so dieses Abstimmungs, also wirklich in der, zwischen 12 und 13, wo wir gesehen haben, also bei zwei Versuchen, wo entweder Radrada zu langsam gelaufen ist oder rausgeblitzt ist, hat er einfach jedes Mal so eine richtige Lücke dadurch aufgemacht. Mhm. Wenn der das kurz ausbügeln können, und bin mir so sicher, dass die Coaches das halt anschauen, dann glaube ich mal, dass sie halt viel aus dem Wales-Spiel gelernt haben werden.
Ja.
Und ich glaube hat, dass jetzt so nachdem wir jetzt über die Woche, dass ich halt Zeit genommen habe, bis ich das nochmal angeschaut habe, das eine Georgien, wo der Fullback durchgebrochen ist und einfach den Ball weggeschmissen hat, also mit Versuch für Donald zu, das war schon spielentscheidend. Und da habe ich da in dem Moment unterschätzt, wie spielentscheidend das hat war für das gesamte Flow tatsächlich. Und ich glaube, wir haben einfach vielleicht Australien überbewertet.
Bei Georgien einfach nicht.
Weil Georgien wirklich hat da, also in dem Moment den Ball wegschmeißen, wo es vielleicht zum Versuch gehen kann. Und wir waren halt begeistert, dass sie halt geile Versuche gelegt haben, ohne Frage. Aber waren die halt unter Druck gesetzt in der Verteidigung? Nein. Werden die jetzt unter Druck gestellt in der Verteidigung? Da kannst du halt Wales fragen. Ja, safe. Und das ist halt, wo wir halt noch nicht gesehen haben, ob das die Stärke ist von Australien. Dass sie halt angreifen können, definitiv. Aber wie verteidigen die? Und wie gesagt, als einzelne Spieler auch sehr gut, aber als Paket zusammen noch nicht. Also das wäre, da würde ich halt die Lücken halt sehen. Und Sturm würde ich halt sagen, dass der hat ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber relativ ausgeglichen. Genau, also ich glaube, dass Fiji extrem emotional verletzt sein wird nach dem Spiel. Wissen hat, dass es wirklich um die Teewurst halt geht und glaube, dass sie halt wissen werden, was sind die Punkte, wo die halt ansetzen würden, um Australien zu schlagen. Australien würde natürlich auch gelernt haben aus dem Spiel. Aber ja, ich sehe halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn Fiji ein Spiel liefern kann, so wie gegen Wales und einfach die Verteidigungsabstimmung hat ausbügeln können, dann sehe ich Fiji vorne, weil ich glaube, wir haben ein bisschen durch rosene Brillen jetzt Australien beobachtet.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und Australien hat alle 4-5 Spiele davor verloren. Zwar auch gegen stärkere Mannschaften, aber das jetzt alle sagen, das ist der erste Sieg. Ja, es war nur, ohne Georgien jetzt abzuwerten, es war der erste Sieg in Georgien. Wo wir wahrscheinlich auch eine etwas, wo ich dachte, Georgien wird stärker sein. Ich bin halt gespannt. 6-7-8 bei Australien, Fraser McBride, Rob Valentini, Tom Hooper, der ganz neu reingekommen ist, wie diese Backrow-Kombination wieder funktionieren wird. Und ich hatte das Gefühl, Wales hat auch andauernd von Fiji den Breakdown attackiert und manchmal hatten die auch ein, zwei Turnover-Wins. Wenn Fiji halt wieder in den Kontakt geht und dann halt keiner schnell genug supportet, kann man auch gegen ein schwächeres Australien viele Bälle, gegen diese drei Backrow-Spieler viele Bälle verlieren. Bin gespannt, ich werde da sein, ich werde berichten.
Sehr gut.
Abschluss runter, auf wen tippen wir? Auf wen tippst du?
Fiji wird das Spiel.
Fiji bei Fiji.
Keine Ahnung, ja. England-Japan rundet hat das Wochenende ab am Sonntag, 21 Uhr. Wahrscheinlich ja, haben wir sehr viel jetzt von England gelernt, von Japan weniger wahrscheinlich nach dem Eröffnungswochenende. Ich sehe halt grundsätzlich England hier vor. Mannschaften sind noch nicht gegeben. Aber letzten Endes glaube ich, dass England hier einfach so mit deren taktischen Spiel hat jetzt wahrscheinlich ein relativ langweiliges Spiel liefern, aber trotzdem gewinnen. Siehst du das?
George, also Owen Farrell ist immer noch gesperrt. Dieses Spiel glaube ich noch.
Ja.
Dann kann er, glaube ich, zurückkommen. Billy Bunipola könnte dieses Spiel zurückkommen, wo es einige Stimmen gibt, die sagen, naja.
Würde halt wahrscheinlich, weil Tom Curry jetzt raus ist, natürlich. Also er würde halt einfach 1-1 da auf 8 stehen und er dann switchen.
Der braucht aber auch immer ein paar Spiele, um reinzukommen. Vielleicht ist es ideal, dass Japan jetzt da, der vielleicht ein bisschen schwächer, auch physisch ein bisschen schwächerer Gegner ist. Ich kann halt Japan auch super schwer einschätzen. Also der Vorteil, was ich noch sagen wollte, für England ist gerade, dass die Owen Farrell-Ford-Diskussion sich gerade erübrigt hat, weil Farrell gerade nicht da ist. Wenn aber Ford wieder dieses Spiel super spielt an 10, Game Management, es gibt auch einige, die sagen, der hat nicht nur super gekickt, Also ja. alles von allem, die 27 Punkte, sondern das Game Management war auch super. Wobei es auch daran lag, dass Argentinien halt so scheiße war. Jetzt aber die Frage, wenn er jetzt wieder so spielt, auch wenn es nur in Anführungszeichen gegen Japan ist, dann wird das Fass auf jeden Fall aufgemacht, wer wo startet. Dann ist es wieder Ford an 10, Farrell bleibt an 10, Farrell an 12, Farrell an 12 zurück. Was bleibt für Marcus Smith? Ja, das wird eine Diskussion sein, die super nervig ist. Aber zum Spiel, ich weiß auch nicht, Japan halt wieder in diesem Pacific Nations Cup durchschnittlich gewesen, nicht so viele Spiele gehabt. Woanders hatte ich gehört, die haben seit der letzten Weltmeisterschaft nur 17 Spiele gehabt, was viel weniger ist als andere Tier 1, Tier 2 Nationen. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Covid-Beschränkungen in Japan noch krasser ausgefallen sind als woanders. Ich sehe auch England vorne, hoffe aber natürlich auch auf ein spannendes Spiel.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Nochmal so viele Drop-Goals.
Nee, so Drop-Goals, das wäre eher so eine Reaktion auf die, wir sind ein Mann Unterzahl, aber trotzdem wird es halt ein kicklastiges Spiel von England werden.
Ja.
Leider.
Mal sehen, wer an 12-13 startet, ob es wieder Tuilagi und, wer war der andere?
Marchant.
Marchant. Ob sich diese Kombination einpendeln wird, das sind halt die Fragen, die da vielleicht... Gut.
Das war's auf jeden Fall. Genau, also ein bisschen, ja, nach dem Eröffnungswochenende so vielleicht eher so das, wo es am wirklich am spannendsten wird, Australien-Fiji-Spiel natürlich. Und genau, hoffen wir auf jeden Fall ein sehr geiles Wochenende. Und ich wünsche dir viel Spaß.
Ich schicke Fotos in die Gruppe, ein paar Essensfotos auch noch, ne? Ein, zwei Käseplatten oder so. La Belle Vie, La Vie Belle, naja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Merci beaucoup.
La Baby Belle. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Das war das Preview. Auf jeden Fall wünschen wir euch zu Hause ein schönes Wochenende, auch beim Zugucken genießen. Auf jeden Fall, dann sehen wir uns wieder am Montag und berichten halt für, wie das Wochenende war. Und Big G legt viele Fotos.
Bis bald.
Bye.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.